die Notwendigkeit besteht, dass die Leute eine gewisse Offenheit irgendwie mitbringen. Und es ist auch nicht auszuschließen, dass es eben einzelne Bereiche gibt, wo ich einfach Prozesse sehr viel automatisierter gestalten kann, wo ich schlicht und ergreifend nicht die Menge an Leute mehr benötige, wie in der aktuellen Situation. Da haben wir eben die Gegebenheit, dass viele jetzt auch aus dem Berufsleben tatsächlich ausscheiden. Wir haben eine relativ überalterte Branche, so dass das auch seine Vorteile haben mag. Insbesondere wenn ich weniger junge Leute begeistert bekomme für die Wasserabwasserwirtschaft. Aber es geht schon darum, einfach die Mitarbeitenden mitzunehmen und die auch dazu zu bewegen, sich einfach auch immer wieder neu so ein bisschen ausrichten zu wollen.
Glasklar. Der Politik-Podcast der Gelsenwasser AG nimmt Sie mit auf eine spannende und erfrischende Reise in eine blau-grüne Welt. Mitten im Ruhrgebiet spricht Arndt Behr mit seinen Gästen über aktuelle Themen aus Energie-, Umwelt- und Klimapolitik. Viel Vergnügen!
Wasserversorgung ist ja eine sehr anfassbare Branche, sehr physische Sache. Wichtiges physisches Produkt, sehr operativ, viel Technik, Rohre. Wir haben vor einigen Jahren noch alle gesagt, dass Wasser sich nicht für Digitalisierung eignet. Im Übrigen wie auch nicht für Markt. Wasser lässt sich nicht digitalisieren. Okay, das kann sein. Aber was ist mit allem drumherum? Wie digital ist die deutsche Wasserwirtschaft eigentlich selbst? Und wo hilft uns KI? Wo könnte sie vor allem in Zukunft später noch helfen? Über solche Fragen spreche ich heute mit Professor Marc Oehlmann. Er hat in Marburg und in Pennsylvania studiert, Volkswirtschaftslehre und Völkerkunde. Er hat dann später bei Professor Donges promoviert, langjähriger Vorsitzender der Fünf Wirtschaftsweisen, sicherlich viel im Begriff. Sein Thema ist Preis- und Qualitätsregulierung in der deutschen Wasserwirtschaft gewesen. Und ich glaube, schon allein aus diesem Themenkreis ist Marc Oehlmann vielen Leuten hier aus der Branche schon bekannt. Er ist Experte gewesen in vielen Themen, ist auch in der Politik bekannt, in diversen Gremien. Er ist aber vor allem auch seit 2011 Professor für Energie- und Wasserökonomik an der Staatlichen Hochschule Ruhr-West, hier in Mülheim an der Ruhr, wo wir heute sind. Er ist Mitgesellschafter und Mitgeschäftsführer des ersten aus der HRW ausgegründeten Beratungsunternehmens Mocons. Lieber Marc, ich freue mich sehr auf den Austausch heute mit dir.
Ja, Arndt, ich freue mich auch. Herzlichen Dank für die Einladung.
Vielleicht, Marc, ganz kurz nochmal, wo sind wir jetzt gerade heute hier?
Ja, wir sind an der Staatlichen Hochschule für angewandte Wissenschaften, wie das heute heißt, hier in Mülheim an der Ruhr. Die Hochschule ist 2009 gegründet worden. Und seit 2016 haben wir hier einen sehr, sehr schönen, komplett neuen Campus bezogen. Hier sitzen wir und ich bin dort wesentlich und wie Studiengangsleiter eines betriebswirtschaftlichen Studiengangs, der nennt sich Energie- und Wassermanagement. Den kann man auch dual studieren und gleichzeitig bin ich Sprecher eines interdisziplinären Forschungsschwerpunkts Wasserökonomik und Wasserwirtschaft zusammen mit Bauingenieuren, zusammen mit Informatikern, mit Mathematikern, mit Mess- und Sensortechnikern.
Jetzt haben wir uns gerade kurz vor unterhalten. Also die Hörer merken auch, wir kennen uns ja auch schon länger, wir duzen uns auch. Ist vielleicht noch ein paar Sätze zu einem Aufenthalt, den du gemacht hast im letzten Jahr. Und zwar, du hast dich längere Zeit an der Uni in Kapstadt bewegt zum sehr interessanten Themenkreis Wasserknappheit. Ich glaube, das ist ja gerade etwas, was viele auch aus der Branche hier umtreibt. Kannst du uns ein bisschen was dazu sagen, warum du das gemacht hast und was du rausbekommen hast?
Ja, sehr, sehr gerne. Also zunächst einmal, ich kann sagen, irgendwie FH-Professor oder Allgemeinprofessor ist ein extrem privilegierter Job. Pi mal Daumen, alle 4 Jahre kann ich ein sogenanntes Forschungsfreisemester nehmen, kann mich dort einarbeiten, eindenken in Themen, mit denen ich mich noch nicht beschäftigt habe. Und da fiel mir auf, dass ich zum Thema Wasserknappheit mich noch kaum mit auseinandergesetzt hatte. Und hattest du ja auch in deinen einführenden Bemerkungen gesagt, Wasser ist Wasser genauso wie Abwasser, ist eben eine stark technisch geprägte Branche. Und ich dann eben als Ökonom bin doch sehr daran interessiert, auch ökonomische Akzente setzen zu können und mich hat dort insbesondere die Frage umtrieben, wie wir denn mit stärker werdenden Wasserkrisen auch hier in Deutschland möglicherweise auch anders reagieren können als rein durch technischen Ausbau. Das heißt, für mich ging es um die Frage, wie gehen denn andere Länder dort vor und welche Möglichkeiten gibt es dort, möglicherweise nachfrageseitig durch Anreizsetzungen oder auch durch verschiedenste institutionelle Lösungen hier das zu begleiten, so dass wir beispielsweise bei steigenden Spitzenlasten Kapazitäten besser auslasten und nicht notwendigerweise sofort umfangreichste Ausbauten durchführen müssen. Und da ist Kapstadt einfach herausragend. Kapstadt hat ja den Problematik des sogenannten Day Zero gehabt. Also das heißt, dass im April 2018 eine 4,2 Millionen Einwohnerstadt tatsächlich drohte, komplett auf dem Trocknen zu sitzen. Und hier hat man eben auch stark nachfrageseitig eingegriffen. Und das habe ich dort mit Kollegen und Kolleginnen an der Uni Kapstadt analysiert, diskutiert und auf Übertragbarkeit überprüft.
Mhm. Ich glaube, den Fall hat sicherlich jeder mitbekommen, der sich auch mit Abwasserentsorgung befasst. Es ist ja, glaube ich, damals gelungen, die komplette Wasserknappheit oder die Shortage dann auch zu verhindern mit den Maßnahmen. Scheint ja sehr wirkungsvoll gewesen zu sein. Ich habe es allerdings wenig digital in Erinnerung. Also es gab ja so ein paar Regelsätze, die sie dann gemacht haben, wo es auch sehr stark darum ging, dass man eben bestimmte Dinge nicht mehr tut. War das so? Gab es digitale Lösungen, die wir jetzt vielleicht auch übertragen können oder Dinge, die wir jetzt für uns vielleicht lernen können?
Ja, es gab digitale Lösungen. Also auf der einen Seite ist es so gewesen, dass man sehr, sehr stark in Richtung auf Transparenz gesetzt hat. Das heißt, man hat tatsächlich Karten aufgebaut, die beschrieben, wer dort wie Wasser spart, man hat irgendwie Best Practices hervorgeholt, man hat irgendwie Karten entwickelt, um darzustellen, wer es dort tatsächlich schafft, unter spezifische Nachfrage zu kommen. Das beispielsweise, aber man hat insbesondere auch versucht, Anreize zu setzen, und hat insbesondere für Groß- und Größtnachfrager in Situationen, wo einfach das Wasser knapp und knapper wurde, dort hat man massiv die Wasserpreise erhöht. Also etwa für die größte Kundengruppe hat zum Ende hin ein Kubikmeter Wasser 68 Euro gekostet. Schon ein Wort, wenn man sich anguckt, dass es in Deutschland vielleicht im Schnitt 2,50 Euro ist.
Mhm. Aber Faktor 30.
Aber damit hat man es doch ganz wesentlich geschafft, dass eben dort die Leute sich darum kümmerten, ob sie möglicherweise und welche Leckagen hatten, durch die dann zu viel Wasser verloren ging oder dass sie einfach Trinkwasser substituierten. Hat an der Stelle Digitalisierung schon eine signifikante Rolle gespielt bei all den Themen.
Aha, okay. Das war mir gar nicht so bewusst. Was meinst du denn Digitalisierung erstmal grundsätzlich dazu auch bei uns? Wie digital sind wir denn in der deutschen Wasserwirtschaft?
Aus meiner Wahrnehmung sind wir einfach eine sehr, sehr technisch affine Branche. Das gilt sowohl für die Wasser- als auch für die Abwasserentsorgung. Das heißt, wir sehen durchaus, dass wir viele Unternehmen haben, die Lust haben, sich auf diesen digitalen Weg irgendwie zu machen. Gleichzeitig ist es so, dass wir auch eine sehr fragmentierte Branche sind. Also wir haben Pi mal Daumen 6.000 Wasserver, 6.000 Abwasserentsorger. In der Regel wird eben Wasserver, Abwasserentsorgung nicht durch ein Unternehmen gemacht, sondern durch jeweils zwei. Und man kann sich eben leicht vorstellen, dass insbesondere sehr kleine Unternehmen, die einfach hohe Rüstkosten haben, die möglicherweise auch nicht das fachliche Know-how unmittelbar in ihrer Belegschaft irgendwie aufweisen. Durchaus auch nochmal getrieben durch das Thema demografischer Wandel, den wir gerade haben. Also insofern haben wir ein sowohl als auch, würde ich sagen. Wir haben Unternehmen, die sind schon sehr engagiert und wie auf dem Weg. Und wir haben gleichzeitig aber auch viele Unternehmen, die hier allenfalls am Beginn sind und die insbesondere und wie auch darstellen, dass und wie als kritische Infrastruktur möglicherweise eine zu starke Digitalisierung auch eine Herausforderung darstellen kann. Auch wenn ich kein Sicherheitsfachmann in dem Bereich bin, mir da auch nicht anmaße, was drüber zu sagen, so habe ich schon den Eindruck, dass Dinge beherrschbar sein mögen. Und dass ich das dann eher als ein vorgeschützteres Argument interpretiere.
Also das Thema Sicherheit, was ja im Moment jetzt stärker aufkommt, ist ja ein, also es gibt ja schon jetzt die Tendenz, da Dinge wieder zurückzuführen, wenn ich das richtig sehe. Also die IT von der OT zu trennen, wie man so schön sagt, weil man eben keine Einfallstore durch meinen Account beispielsweise an der Verwaltung haben möchte, dass man damit dann, wenn man sich reinhackt, ein Wasserwerk auch steuern könnte oder einen Schieber zumachen könnte oder diese Dinge. Leuchtet ja für mich jetzt erstmal ein. Aber jetzt verstehe ich dich so, dass das auch so ein bisschen vielleicht als Vorschiebe Argument oder zumindest mal als Argument benutzt wird, um vielleicht zu versuchen, also die Dinge, die man noch nicht so richtig kennt, vielleicht doch so ein bisschen von sich zu weisen, ne? Du hast jetzt gerade gesagt, du bist kein Experte in Cybersicherheit. Du bist aber schon ja Vorsitzender des Beirates des KDW, also Kompetenzzentrum Digitale Wasserwirtschaft, was ja ein paar von uns vielleicht auch schon kennen, ein Institut, was sich ja dem verschrieben hat, Cybersicherheit. Was hast du da für einen Blick drauf? Also wo sind wir da gut gestartet und wo würdest du sagen, aus deinem Blickwinkel gibt es da noch Dinge, wo wir uns noch weiterentwickeln müssen?
Ja, du sprichst das Kompetenzzentrum Digitale Wasserwirtschaft an. Aus meiner Sicht ist das eine sehr tolle Institution. Das ist eine gemeinnützige GmbH, deren Ziel es ist, tatsächlich größere mit kleineren Unternehmen in Verbindung zu bringen, sicherzustellen, dass möglicherweise auch kleinere von größeren oder weniger gut aufgestellten von besser aufgestellten lernen. Das finde ich irgendwie eine tolle Sache und kriegen wir in der Wasserabwasserwirtschaft auch deshalb hin, weil wir eben hier nicht auf klassischen Märkten unterwegs sind. Gleichzeitig ist es aber so, dass das KDW auch sicherstellen muss, dass es sich aus sich heraus finanziert. Und dort haben wir mit Ronald Derla insbesondere dann eine Person, die sich auf das Thema Cybersicherheit vor allen Dingen gestürzt hat. Und ich sehe das schon mit sehr, sehr großem Interesse, dass dort eine Organisation aufgebaut wird, auf die sich eben auch kleinere und mittlere Wasserversorger aufschalten können und die dann über sogenannte SOCs dann eben informiert werden, wenn es dort irgendwie zu externen Angriffen kommt. Da habt ihr als Gelsenwasser ja auch intensiv mitgearbeitet, Arndt. Das ist, glaube ich, wirklich eine tolle Sache.
Also wir sind zur Erklärung Anteilseigner mit einigen anderen größeren Wasserversorgern und dem Land NRW gemeinsam, ne?
Genau so ist das. Und ja, ich freue mich da irgendwie so diese Funktion irgendwie einnehmen zu dürfen und ja, freue mich dann natürlich auch aus meinem Erfahrungsschatz so das ein oder andere teilen zu dürfen. Genau, soweit vielleicht zum KDW.
Das ist ja jetzt ein Aspekt nur von Digitalisierung, wenn man das mal so einordnet, ist das eben einer, der das Ganze sicherlich irgendwo bremst, den man beachten muss, der aber sicherlich kein genereller Showstopper sein sollte, um nochmal zurückzukommen, weil du gerade über das Thema IT-OT gesprochen hast und darüber, dass doch auch eine gewisse Zurückhaltung vielleicht zu Recht bei der unbegrenzten Digitalisierung jetzt ist. Wir haben uns jetzt vor einiger Zeit gerade über das Thema KI unterhalten in der Wasserwirtschaft und sind deswegen auch so ein bisschen darauf gekommen, dass wir uns mal darüber unterhalten müssten, weil das ja doch etwas ist, was jetzt viele umtreibt, generell natürlich, aber auch wirklich in der Wasserwirtschaft jetzt etwas ist, was viel diskutiert wird. Was siehst du als Möglichkeit im Moment gerade für die Wasserwirtschaft? Also siehst du Dinge, wo man jetzt heute schon sagen kann, das ist etwas, womit man das die Branche verändern kann oder das Arbeiten verbessern?
Ja, ich sehe da sehr, sehr viele Anknüpfungspunkte tatsächlich. Also wenn ich dich da mal so ein bisschen so mitnehme, was ich irgendwie für die Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, aber auch allgemeiner vielleicht so für den Gewässerschutz irgendwie sehe, also für die Wasserversorgung liegen Dinge wie einfach Leckageortung zum Beispiel sehr unmittelbar irgendwie auf der Hand. Damit einhergehend auch sicher ein besseres Asset Management. Also wir sind auf einmal in der Lage, tatsächlich unsere Assets, unsere Leitungen einfach anders instand zu halten. Wir können möglicherweise und wie den Ausfall von Pumpen etc. pp. Einfach sehr viel früher detektieren kurz bevor es wirklich zu Problemen kommt. Das ist ein großer Vorteil in der Nutzung von KI. Wir haben natürlich die Möglichkeit, beispielsweise einfach eine bessere Kapazitätsauslastung unserer Netze sicherzustellen, wenn wir einfach in der Situation, sprachen wir eben drüber, bei steigenden Spitzenlasten sind. Wir können auch Energie einsparen, etwa dadurch, dass wir in der Wasserversorgung einfach zu einer optimierten Behälterbewirtschaftung kommen. Wir können natürlich auch, das war das, was wir gerade in Richtung Südafrika sagten, Kapstadt, es kann helfen in der Kommunikation mit den Kunden. Wir dadurch, dass wir möglicherweise ein bisschen mehr über das Verbrauchsverhalten lernen, können wir bessere Rückmeldungen geben. Das ist ein Riesenvorteil. In der Abwasserentsorgung haben wir natürlich so die ganzen Themen, so der Kanalnetzsteuerung, der Kanalnetzoptimierung. Wir haben durchaus auch das Thema, dass wir etwa Indirekteinleiter viel besser kontrollieren können hinsichtlich dessen, was sie dort irgendwie zu einem Zeitpunkt einleiten. Wir können
Indirekteinleiter muss man vielleicht erklären. Also wen meinst du dann damit und inwiefern?
Ja, also man unterscheidet in der Abwasserentsorgung zwischen Direkt- und Indirekteinleitern. Direkteinleiter sind solche, die ihr Schmutzwasser nicht unmittelbar an den Abwasserentsorger übergeben, sondern die das Wasser möglicherweise über eigene Kläranlagen reinigen und dann direkt in Gewässer ableiten. Und Indirekteinleiter sind solche, die ihr Schmutzwasser übergeben und dann auch Niederschlagswasser übergeben, möglicherweise an den Abwasserentsorger. Und normalerweise haben dann die beiden, also dieser Indirekteinleiter und der Abwasserentsorger, ein Vertragsverhältnis miteinander. Und in diesem Vertragsverhältnis steht eben, wie das Schmutzwasser beschaffen sein muss, damit es eingeleitet werden darf. Aber nicht selten ist das natürlich eine Herausforderung, das exakt und wie zu detektieren. Und das ist jetzt nicht notwendigerweise etwas, was morgen schon komplett möglich ist, aber erste sehr erfolgversprechende Ansätze sind da, um dort dem schnell auf die Spur zu kommen, wenn ein Indirekteinleiter sich eben an die vertragsgemäßen Einleitungsvorgaben und wie nicht hält. Das, glaube ich, ist ein sehr unmittelbares Anwendungsfall. Und dann ganz wesentlich alles das, was auf der Kläranlage passiert. Also Kläranlagen sind eigentlich Ich würde mal fast sagen, fantastisch. Sie sind deshalb so fantastisch, weil sie zum einen einfach relativ gesehen viel, viel Energie benötigen. Nicht selten ist es der größte kommunale Energienutzer. Die verschiedenen Verbraucher auf so einer Kläranlage, also sei es etwa die sogenannte biologische Reinigungsstufe oder etwa auch etwa die Faulgasbehälter, wo eine bestimmte Temperatur gegeben sein muss. Hier habe ich als Abwasserentsorger durchaus die Möglichkeit, auch mal relativ weniger Energie einzuspeisen oder relativ mehr Energie einzuspeisen. Das heißt, ich habe Flexibilitäten, die ich irgendwie nutzen kann, wo ich möglicherweise auch auf sich verändernde Energiepreise reagieren kann, wo ich möglicherweise auch Energiewende befeuern kann, dadurch, dass ich diese Flexibilitäten nutze oder etwa, dass ich eben die Energie, die ich durch PV oder teilweise sogar Wind auf meinen Kläranlagengeländen nutze oder durch die Verstromung von Klärgas zu Strom in BHKWs. Das sind an der Stelle irgendwie Möglichkeiten, wo ich tatsächlich als Kläranlage ja Energieeffizienz verbessern kann, aber insbesondere auch Energie Wende dadurch begleiten kann.
Das geht übrigens auch auf der Wasserseite. Also, denn wenn ich das vom Verständnis richtig sehe, das ist das ist ein Projekt, was wir jetzt als Gelsenwasser auch machen. Es ist ASWA. Also, eigene Nutzer haben oder eigene Stromerzeugungsquellen und die dann kombinieren mit einer intelligenten Aussteuerung vom eigenen Nutzer. Also ein Wasserwerk, was da, oder ein Pumpwerk, was dann zu der Zeitpunkt eben Strom nutzt oder auch nicht nutzt, wenn man dann weiß, dass der Strom einen guten Preis hat, um den dann einzuspeisen, ne?
Genauso ist es. Also das ist absolut absolut richtig und weswegen benenne ich das aber auch im Zusammenhang jetzt mit Digitalisierung oder KI. Naja, deshalb, weil ich eben auf der einen Seite und wie Daten benötige, um auf Basis derer ich eben arbeiten möchte und dann benötige ich eben Prognosen. Ich brauche an der Stelle irgendwie Prognosen
Das ist ja das
für
eigentliche, Entschuldigung, also als Zwischenfrage, das eigentliche, was dann tatsächlich auch KI ausmacht, ne? Weil jetzt einige würden sagen, Daten gibt's ja oder Daten ist vielleicht ein Problem zu schürfen, Data Mining, aber ist ja an sich nur ein Mittel zum Zweck für KI, ne? Das ist ja, was ich mich dann gefragt habe, was macht die KI? Naja, die macht Prognosen und verschneidet die Daten miteinander, was bisher noch nicht möglich war.
Ja, ist richtig. Meine, ich verweise gerne auf den letzten Podcast, den du ja irgendwie aufgenommen hast mit dem Henning Beck. Der hat eben von KI als eine Optimierung oder als einem Optimierungsverfahren gesprochen. Diese Meinung teile ich an der Stelle absolut. Auch aus meiner Sicht ist das der Kern. Und KI wäre für mich eben dann gegeben, wenn ich auf Basis von großen Datensätzen aus diesen historischen Datensätzen selbstständig lerne, daraus Algorithmen bilde und diese Algorithmen dann entweder auf historische Daten anwende oder aber auf Daten, die ich in Echtzeit irgendwie reinbekomme. Und das ist eigentlich sind diese beiden Stellen, wo ich sehr unmittelbar eben dann KI irgendwie einsetze. Und für unser Energiebeispiel, was wir gerade diskutiert haben, Arndt, wäre eben dann der nächste Schritt, dass ich eben dann auf Basis von Echtzeitdaten eben Prognosen erstelle, Prognosen darüber, welchen Energieverbrauch wir beispielsweise von den verschiedenen Energieverbrauchern auf einer Kläranlage haben, wie das mit dem Thema und wie Energieproduktion ist. Und dann benötige ich eben natürlich als ganz wesentlichen Input eben das Thema, wie ist entweder der Zulauf zu meiner Kläranlage oder aber die Wassernachfrage, ne, wenn wir auf der Wasserversorgungsseite sind. Und das ist ganz, ganz wesentlich in Verknüpfung zu sehen mit eben mit dem Wetter und deswegen sind eben dort auch Wetterprognosen von ganz entscheidender Bedeutung. Und Genau, insofern ist das an der Stelle irgendwie KI sehr unmittelbar, wenn ich dort zu einem optimierten Energiemanagement kommen will, sowohl auf der Wasserver- als auch auf der Abwasserentsorgungsseite.
Ja, es ist spannend, was du sagst. Also im Grunde ja nicht der Gedanke, nur Daten zu verschneiden mit und daraus Prognosen zu bilden, sondern eben auch Sätze, also Logarithmen aufzubauen. Und man sagt, wenn, dann wird es in der Zukunft auch so sein, so dass man dann ja theoretisch auf Echtzeitdaten gar nicht mehr zugreifen muss, sondern man könnte auch auf rein historischen Daten, wenn die gut genug sind, im Grunde eine vernünftige Prognose machen, ne? Hast du Bereiche, wo du sagen würdest, das ist im Moment noch das größte Problem? Also wie muss man, also was braucht man, um den ein oder anderen Anwendungsfall, den du gerade genannt hast, dann tatsächlich auch umzusetzen? Beispielsweise Predictive Maintenance oder irgendwas, wo du sagst, das ist jetzt eigentlich so ein Klassiker gerade.
Ja, ist eine spannende Frage, Arndt. Also auf der einen Seite benötige ich eben eine ausreichend gute Datenqualität, die häufig eben nicht gegeben ist. Und dann zum Zweiten würde man vielleicht auf den ersten Blick gar nicht unbedingt direkt drauf kommen. Aber ist es von großer Bedeutung, dass wir einfach die Mitarbeitenden mitnehmen. Und das ist jetzt nicht nur einfach so eine Sprechblase, sondern aus meiner Wahrnehmung ist es so, dass KI völlig überschätzt ist, wenn wir annehmen, dass wir lediglich KI benötigen, sondern wir müssen immer KI eben auch verschneiden mit dem entsprechenden betrieblichen Fachwissen. Meiner Erfahrung nach ist einfach jedes Wasserwerk oder jede Kläranlage hat so ein Stück weit und wie seine individuellen Besonderheiten. Und vor dem Hintergrund sind einfach die Mitarbeitenden hier mit zu integrieren. Das ist ein Doppel KI und Mitarbeitende. Und aus meiner Wahrnehmung, jeder, der dort irgendwie hinkommt und sagt, hier KI, wir machen ein bisschen Voodoo und dann funktioniert alles, der ist einfach wirklich, wirklich falsch gewickelt und unschönerweise kreiert das auch berechtigterweise dann solche Zurückhaltung seitens irgendwie der Mitarbeitenden, dass die natürlich irgendwie alles tun, dann diese Form der KI-Nutzung zu diskreditieren. Und deswegen, wenn du mich fragst, was ist das Entscheidende, ist es Datenqualität, aber auch die entsprechenden Mitarbeitenden wertschätzen und mitnehmen.
Das hast du jetzt ja, als wenn du den Faktor Mensch schon ansprichst, das ist ja ein wesentliches Thema von Dr. Beck gewesen, den Podcast, den du gerade angesprochen hast. Der letzte, der ja über die Grenzen von KI vor allem gesprochen hat, also den ich ja deswegen so interessant fand, weil er eben nicht gesagt hat, dass die KI in allen möglichen Bereichen unseres Lebens jetzt den Menschen ersetzen kann oder die Dinge besser kann, sondern er hat eigentlich im Gegenteil eher stark auf die Grenzen abgehoben und hat das auch so inhaltlich erklärt, warum er ganz viele Dinge nicht sieht für die KI jetzt langfristig. Er hat ja zum Beispiel das Folgende gesagt.
KI ist genau das. Es ist ein Optimierungsverfahren. Man kann damit Dinge in der Infrastruktur, in der Logistik, kann man optimieren. Man kann auch zum Teil neue Sachen hervorbringen, was wir jetzt gesehen haben. Aber diese KI entwickelt keinen Willen. Sie hat keine Absicht in dem, was sie tut. Und das ist ein massiver Unterschied zu dem, wie wir durch die Welt gehen. Ja, wir haben ein Ziel und deswegen handeln wir.
Marc, wie siehst du das? Es ist ja es wird ein wesentlicher Punkt sein, dass eben Mitarbeitende, Menschen generell sehr kritisch gucken auf das ganze Thema, weil ja jeder von uns sich fragt, habe ich meinen Job später noch oder habe ich meine Aufgabe später noch, die ich da brauche oder die ich gerne machen möchte? Ist es denn möglich, den Menschen da eine Perspektive zu machen, jetzt mal bezogen auf die Wasserwirtschaft? Oder ist das Mitnehmen dann nur etwas, wo man sozusagen Worthülsen transportiert, die sich am Ende aber nicht als richtig erweisen? Du weißt, was ich meine, ne? Aus der Kommunikation kommt Mitnehmen und Abholen ist immer so eine Sache, aber das funktioniert ja nur eine Weile. Am Ende merken die Leute ja, wenn es denn so ist, hoppla, da bin ich abgehängt oder da habe ich keine Rolle mehr.
Also du hast ja, oder wenn wir uns das, was Henning Beck und wie beim in deinem letzten Podcast hier beschrieben hat, nochmal so in Erinnerung führen, dann hat er ja auch auf deine Frage, ob es zu massiven Arbeitsplatzverlusten kommt, hat er ja gesagt, dass er das irgendwie nicht sehen würde. Und ich würde diese Meinung teilen. Ich glaube nicht, dass wir Sorge haben müssen, da viele Arbeitsplätze tatsächlich zu verlieren, sondern ich würde möglicherweise sogar noch eine positivere Sichtweise einnehmen, und zwar dahingehend, dass wir uns ja die Frage stellen müssen, wo stehen wir eigentlich in der Wasserabwasserwirtschaft? Und da stellen wir fest, dass wir mittlerweile schon eine ganze Reihe von Unternehmen haben, die einfach große Schwierigkeiten haben, Nachwuchs irgendwie zu finden. Wir haben viele Leute, viele erfahrene Mitarbeitende, die jetzt irgendwie in Ruhestand gehen. Und ich glaube, dass hier einfach KI die Möglichkeit liefert, tatsächlich irgendwie Wissen zu sichern. Es schafft auch die Möglichkeiten, möglicherweise auch weniger qualifizierte Menschen im Ausgangszustand in Beschäftigung zu bringen, durch verschiedene digitale und wie Anwendungsfälle. Ich glaube daneben aber auch, und das ist sicher eine Botschaft, die wir auch an die Beschäftigten und wie senden sollten, dass Tätigkeit nicht konstant sein wird. Also früher ist es vielleicht so gewesen, du bist irgendwie eingestellt worden und konntest relativ sicher davon ausgehen, dass du diese Art der Betätigung dann bis an dein Berufsende durchführen konntest. Ich glaube, die Zeit wird sehr viel schnelllebiger. Die Mitarbeitenden sind genötigt, sich immer auch wieder in neue Bereiche irgendwie reinzudenken. Und was ich auch sehe, ist, dass viele Themen im Bereich Digitalisierung, Wasser, Abwasser so spezialisiert sind, dass Unternehmen die nicht alleine irgendwie vorhalten werden, sondern es wird eine sehr viel intensivere Kooperation geben zwischen den Wasserfern- und Abwasserentsorgern und externen Dienstleistern. Bei den externen Dienstleistern ist dann das sehr spezifische Wissen, wird dann irgendwie vorgehalten.
Weil das Wissen, was dann vorgehalten wird, also viel größer ist, was da ist, und es nicht mehr von einem sinnvoll leistbar ist, das zu bearbeiten, wenn ich richtig verstehe.
Genau so ist es. Mhm. Und wenn man diesen Gedanken irgendwie weiterführt, und das ist natürlich für mich auch als Hochschullehrer, als Ausbildender von jungen Leuten von großer Bedeutung, was denn dort irgendwie auch langfristig benötigt wird. Und ich glaube, auf der einen Seite ist es wirklich das sehr spezifische Fachwissen. Das hat schon immer so gegolten. Aber ich glaube daneben, dass wir sehr, sehr viel mehr Generalisten brauchen, die in der Lage sind, in den Unternehmen zu verstehen, was etwa externe Dienstleister machen. Die müssen das nicht in aller Tiefe verstehen, aber die müssen Interesse haben, sich dort irgendwie reinzudenken, ein Stück weit kritische Nachfragen stellen zu können, in die Kommunikation sowohl mit den externen Dienstleistern als auch nach innen in das eigene Unternehmen zu fungieren. Und das führt irgendwie dazu, dass wir uns, glaube ich, als Wasserabwasserentsorger die Frage stellen müssen, wie kriegen wir unsere Unternehmenskultur dergestalt und wie weiterentwickelt, dass eben Mitarbeitende auch Lust haben, sich in stets neue Themenfelder irgendwie einzuarbeiten. Ich glaube, dass das eine große Bedeutung hat, um eben dann auch als Wasserabwasserentsorger so den zukünftigen Herausforderungen gerecht werden zu können. Aber ich würde sagen, die Wasserabwasserentsorger ist ein viel, viel spannenderes, sehr, sehr viel spannendere Branchen, als das irgendwie vor 30 Jahren der Fall war. Also das ist mega, was jetzt dort irgendwie einfach mit Datennutzung möglich ist, wie wir dort einfach Versorgungssicherheit verbessern können, Nachhaltigkeit verbessern können, Kundenorientierung irgendwie verbessern können. Ich bin sehr begeistert von unseren Branchen.
Ist viel spannender geworden, ne? Also ist vielfältiger, muss man jetzt ja wahrscheinlich auch mal so sehen. Das ist nicht, also gefällt nicht jedem, diese Vielfalt, aber dann habe ich dich jetzt aber gerade auch so verstanden, dass es den Fachmann immer noch geben wird, dass der sogar wichtiger wird, der muss nur sehr spezialisiert sein. Und vielleicht ein bisschen anders als früher, aber muss halt sehr spezialisiert sein. Der muss auf jeden Fall seine Rolle ausfüllen und wahrscheinlich auch die Daten dann ein Stück weit auswerten, von denen du gerade gesprochen hast, diesen Data Lake auch nutzen können, ne?
Ja, also es wird sehr, sehr spezialisierte Dienstleister geben im Umfeld der Wasserfern- und Abwasserentsorger. Es ist gerade jetzt jüngst ein großes Forschungsprojekt zu Ende gegangen. Und da ist eigentlich so die Kernaussage gewesen, weil du es gerade ansprichst, irgendwie ein Data Lake, das zu erwarten ist bis 2035, dass wir eben in den Unternehmen diese Data Lakes haben und dass dann über verschiedenste Formen der Schnittstellen externe Dienstleister irgendwie angebunden sind und dann sehr, sehr, sehr spezialisierte Dinge irgendwie dann machen. Aber innerhalb der Unternehmen bedarf es eben der Kompetenz zu verstehen, was diese Externen denn dort irgendwie machen. Ihr als Gelsenwasser oder eine Emscher Genossenschaft oder Hamburg Wasser, Berlin Wasser, die werden sehr spezialisierte Köpfe auch weiterhin vorhalten, aber das macht nicht das mittelgroße Stadtwerk, was sich dort unter anderem mit Wasser beschäftigt. Da sehe ich eher Generalisten, die dort als Übersetzer fungieren.
Ja, wobei wir auch, gibt's auch unterschiedliche Auffassungen dazu, ob man jetzt selbst bei einer gewissen Größe, wir sind ja jetzt auch keine Riesen im Vergleich zu anderen Unternehmen auf dieser Welt, also ob man dann alles selber können muss, ob man alles selber kann, ob das überhaupt Sinn macht und leistbar ist, also hört man immer gern, aber wenn man ehrlich ist, ob wir solche Themen am Ende alle selbst überblicken, würde ich jetzt persönlich auch mal ein Fragezeichen machen. Also ich habe auf jeden Fall mit Interesse mitgenommen, das war mir letztes Mal gar nicht so klar, dass du im Grunde sagst, die Steuerung, also das Generalistentum und die Steuerung von verschiedenen Bereichen, verschiedenen Fachleuten wird wichtiger sein in Zukunft, weil das in der Natur der Sache liegt. Wenn ich mehr Daten habe und mehr Leute, die sich spezialisieren drauf, dann muss es auch Leute geben, die den Überblick behalten, ne? Also ist das Generalistentum und die Neugier auf neue Dinge dann aber schon auch ein Stück weit ratsam, ne?
Das ist tatsächlich ratsam. Ja, ist schöner Begriff, ratsam, genau, ist ratsam. Mhm.
Es ist ja, also wie ich die verstehe, auch nicht so, dass die, also die Jobs bleiben nicht gleich. Ich weiß gar nicht, ob das in Vergangenheit so gewesen ist überhaupt, aber das sagen wir ja alle immer, dass man natürlich sehr klare Berufsbilder hatte. Das wird dann vermutlich bei der Dynamik, die jetzt da ist, doch sich ein bisschen verändern wahrscheinlich, ne? Eigentlich nicht jetzt morgen, aber vermutlich dann so die nächsten Jahre. Wenn man mal so allein das Thema KI und die Dynamik betrachtet, ist das ja schon beeindruckend, was da so passiert.
Ja, und das ist schon beeindruckend. Und ja, die Notwendigkeit besteht, dass die Leute eine gewisse Offenheit irgendwie mitbringen. Und es ist auch nicht auszuschließen, dass es eben einzelne Bereiche gibt, wo ich einfach Prozesse sehr viel automatisierter gestalten kann, wo ich schlicht und ergreifend nicht die Menge an Leute mehr benötige, wie in der aktuellen Situation. Da haben wir eben die Gegebenheit, dass viele jetzt auch aus dem Berufsleben tatsächlich ausscheiden. Ja. Wir haben eine relativ überalterte Branche, so dass das auch seine Vorteile haben mag. Insbesondere wenn ich weniger junge Leute begeistert bekomme für die Wasserabwasserwirtschaft. Aber es geht schon darum, einfach die Mitarbeitenden mitzunehmen und die auch dazu zu bewegen, sich einfach auch immer wieder neu so ein bisschen ausrichten zu wollen. Genau, das ist ein Management-Thema.
Hm. Wie siehst du jetzt, also wir haben jetzt über die eine Grenze oder sagen wir mal die eine Schwierigkeit bei dem Ganzen gesprochen. Das ist, also je mehr ich mich digitalisiere, desto größer sind die Einfallstore natürlich für Kriminalität, wie das immer so ist, also Cybersicherheit. Das Zweite, was immer mitschwingt, ist natürlich Datenschutz, also Umgang mit Daten, Umgang mit den sensiblen Daten dazu. Jetzt wird ja in Europa, was ich persönlich für richtig halte, wieder, also andere sagen, relativ dick aufgetragen, so dass man über den AI Act wieder natürlich auch über Vorschriften kommt, also über Begrenzungen des Ganzen. Man will ja in Europa auch daraus einen Wettbewerbsvorteil machen, dass man sagt, hier ist ein Bereich, wer sich hier niederlässt, der kann eben sicher sein, muss damit leben und der Kunde kann damit sicher sein, dass er einen gewissen Datenschutz gewährleistet kriegt. Es gibt hier diese KI-Verordnung, die runtergebrochen ist. Wie blickst du auf dieses Thema Datenschutz oder Regulierung, die jetzt aufkommt wieder?
Ich sehe diese Regulierungsdiskussion grundsätzlich erstmal positiv. Tatsächlich ist es so, dass sie mich für die meisten Fragestellungen, mit denen ich mich beschäftige, und das ist ja insbesondere so, dass das Thema so der Datenvalidierung, bin ich relativ wenig berührt.
Was keine persönlichen Daten sind wahrscheinlich.
Genau, es sind keine persönlichen Daten. Und selbst in den Bereichen, wo ich am nächsten dran bin, also zum Beispiel Themen und wieder dynamischen Preismodelle, auch da ist es so, dass ich nicht den Namen benötige oder auch nicht notwendigerweise und wie die genaue Adresse zum Beispiel. Und deswegen bewegt mich das an der Stelle in meiner Arbeit sehr unmittelbar wenig und würde erstmal sagen, dass es ganz gut ist, dass wir dort nach einer Form einfach der Datensicherheit und wie streben. Deswegen sehe ich es erstmal positiv.
Mhm. Für dynamische Preise, also die Steuerung von Abnahme, brauchst du es nicht häuserscharf?
Also es ist so, dass das führt wahrscheinlich jetzt irgendwie ein Stück zu weit, aber sag mal die Ausgangssituation ist, wir haben infolge von Wasserdargebotsproblemen, Wasserkrisen immer mal Situationen, wo möglicherweise irgendwie die Nachfrage irgendwie so anspringt, dass wir Kapazitätsprobleme in Netzen, in Wasserwerken oder sowas erwarten können. Und im Prinzip ist es ja dann so, dass ich mir Gedanken darüber machen muss, wie kann ich irgendwie einzelne Kundengruppen dazu bewegen, nicht gerade in dieser Hochlastphase irgendwie Wasser abzunehmen. Und da ist der erste Impuls, ich gehe eben auf die Haushaltskunden, was aber aus meiner Wahrnehmung so gar nicht unbedingt notwendig ist, sondern ich habe nicht selten bei meinen Nachfragern eben auch größere Abnehmer, beispielsweise Industriekunden oder so etwas. Und da ist meine Erfahrung, dass wenn ich eben so einen Industriekunden dazu bewege, eben dann in einem bestimmten Zeitslot eben dann Wasser nicht abzunehmen, sondern beiweise einen eigenen Behälter vorzuhalten, dann arbeite ich unmittelbar mit dem Industrieunternehmen und nicht mit den zigtausend kleineren Haushaltskunden.
Damit würdest du auch dieses Problem lösen, was viele sagen, dass das Wasser ökonomisch, also ist ja auch dein Spezialgebiet, Wasser noch viel weniger als Anreiz dient, um sein Verhalten zu verändern als Energie, weil es eben nur einen Bruchteil dessen kostet und bei Energie auch schon ehrlicherweise nicht so richtig funktioniert. Ne?
Also genau so ist es. Also ich kann mir in der wirklich langen Frist, kann ich mir das gut vorstellen, dass wir und welche Devices haben, die man an der Stelle irgendwie nutzen kann, die dazu führen, dass ich die Waschmaschine programmiere, erst dann anzugehen, wenn irgendwelche dynamischen Energiepreise irgendwie sinken oder wie auch immer geartet. Gleichzeitig kann ich das natürlich mit meiner Gartenbewässerung so anlegen. Also technisch möglich ist dort irgendwie vieles, aber ich teile deine Meinung, Arndt, dass wir das jetzt innerhalb der allerkürzesten Frist und wieso so auf jeden Fall nicht sehen würden. Dafür ist auch das ganze Thema Smart Home einfach zu schleppend angelaufen. Und genauso wie du sagst, die Strompreise haben eine ganz andere Bedeutung im Rahmen so des Haushaltsbudgets eines Haushalts, als das jetzt etwa irgendwie Wasser hat. Deswegen sehe ich das jetzt nicht unmittelbar.
Ich meine, wir haben jetzt Einsparungen gesehen beim Gas und so, ne? Also das will ich jetzt gar nicht negieren, teilweise 20-30%, aber das war auch nur zum Teil preislich motiviert. Da war auch schon viel Kampagne des Ministeriums und intrinsische Motivation dem russischen Gas. Das könnte natürlich auch beim Wasser so sein. Also wenn man die Ampeln anschmeißt, wie in Bad Oeynhausen jetzt zum Beispiel, und die Bevölkerung sensibilisiert, dass eben Wasser jetzt knapp wird demnächst, glaube ich schon auch, dass das ein Hebel sein könnte im Haushaltsbereich. Also nur was preislich jetzt betrifft mit den dynamischen Preisen, da bin ich immer so ein bisschen skeptisch.
Also ich sehe, dass wir Großkunden, Groß- und Größkunden und wie steuern können, dass das sowohl für den Wasserversorger als auch für den Großnachfrager Sinn macht, dass wir da sehr leicht Win-Win-Situationen für beide schaffen können. Für den Großteil und für die Haushaltskunden, glaube ich, ist es für den Wasserversorger sehr spannend zu sehen, wie sind denn jeweils irgendwie die Nachfragen auch in Echtzeit, wie immer man dann Echtzeit irgendwie definiert. Einfach deshalb, weil ich einfach ein viel, viel besseres Asset Management irgendwie betreiben kann dadurch. Ich kann erlange mehr Wissen, woraus ich möglicherweise im Sinne auch des Kundeninteresses neue Dinge ableiten lassen mögen. Und dann habe ich natürlich irgendwie andere Möglichkeiten, mit dem Kunden in Kontakt zu treten. Und ich glaube, das ist das, was wir jetzt insbesondere auch in dem heißen Sommer 22 gesehen haben, dass wenn der Kunde den Eindruck hat, er macht irgendwie was Gutes, dann lässt er sich dadurch durchaus gewinnen. Mhm. Aber Vorsicht, als Wasserversorger müssen wir natürlich aufpassen, dass wir nicht das Kind mit dem Bade ausschütten, ne? Also wenn sich irgendwie durchsetzt, dass immer und überall es positiv maximal ist, maximal Wasser zu sparen, dann haben wir angesichts der hohen Fixkostenlastigkeit in der Wasserversorgung möglicherweise ein ganz neues Problem, nämlich dass die Nachfragen zurückgehen pro Haushalt und dass dann im Ergebnis irgendwie die Preise wesentlich deshalb steigen, weil einfach Nachfrage zurückgegangen ist. Und deswegen dort ausgewogen zu kommunizieren, ist, glaube ich, von großer Bedeutung.
Klar. Also ich sehe das auch immer ein bisschen traditionell sein, aber bei der Frage kommt man auch irgendwann recht schnell so an den Kern von Daseinsvorsorge und an das Thema Wohlstand und Komfort. Mhm. Also kann man machen, wenn man das weiterdenkt, würde man Wasser nur noch dann brauchen, wenn es da ist, Strom nur noch dann brauchen, wenn es da ist, wie ich jetzt vor 3-4 Jahren in Südostasien im Urlaub kennengelernt habe, da wird um 8 abends der Strom abgestellt. Die Menschen können damit leben, kann man machen alles. Ist halt dann schon ein Schritt zurück. Also wenn ich jetzt sagen würde, den halben Sommer wird kein Wasser genutzt und der Pool nicht aufgefüllt, weil es eben nicht geht, ist das ein ganz anderes Verständnis von dem, was wir jetzt als Wasserversorger gerade haben. Wo wir immer sagen, 24 Stunden, 7 Tage die Woche, wer will, der möge auch Wasser haben. So, also ich sehe das so ein bisschen philosophischer am Ende, dieses Thema mit dem Steuern. Aber Spitzenlast, glaube ich, ist unstrittig, wenn ich dich jetzt richtig verstehe. Also dieses Ausbauen aufs Maximum kann sicherlich geringer ausfallen, gerade in so Hitzesommern. Und das ist ja auch schon viel wert, ne? Das merken wir auch.
Genau, und dort haben wir eben dann preisliche Anreize, nicht preisliche Anreize über Information und das dann auch wiederum an den Kombinationen mit KI, ne, mit dem Thema einfach der Prognosen, ne, die dort irgendwie notwendig sind. Und hier schließen sich dann einfach auch Kreise.
Wir haben ja beide, also denn, wenn wir jetzt auf die Zielgerade kommen, aber da mit der Prognose fällt mir ein, haben wir dieses Beispiel Bad Oeynhausen zusammengehört. Mhm. Wir waren ja auf einer Tagung zusammen und die Kollegen aus Bad Oeynhausen haben ja diese Wasserampel, die sie dann anwerfen. Das waren mit die ersten, die das gemacht haben. Und da war so ein bisschen, kam raus, wie tricky das mit den Prognosen ist. Da gibt es eine gesetzliche Verpflichtung, glaube ich, das 24 Stunden vorher anzukündigen oder 48 sogar den Menschen. Dann haben die Ampel auf Orange gestellt. Leute, jetzt wird das Wasser demnächst knapp. Und was ist passiert? Es haben nicht etwa die Menschen eingespart, Wasser ohne Ende, sondern sie haben sich die nächsten 24 Stunden die Badewannen voll gemacht bis zum Anschlag und die Kanister voll gemacht, weil sie gehört haben, es wird knapp jetzt. Und die Peaks sind nach oben geschossen. Sodass die Kollegin meinte, unterm Strich kam dann natürlich, zwei Tage später kam die Absenkung, aber unterm Strich haben wir eher mehr verbraucht als vorher. Das heißt, also Prognose und vernünftige Prognose ist schon wichtig bei dem ganzen Thema, ne?
Ja, ja. Ja, und eben auch dann die Ausweichreaktion der Nachfragenden, ne?
Ja, lieber Marc, sehr, sehr spannendes Thema, fand ich. Ich glaube, dass das auch wirklich was ist, was total dynamisch ist. Ich bin mal gespannt, wenn man das jetzt hört, demnächst, wenn wir es rausbringen, wie viel davon noch da ist. Ich glaube, von uns jetzt sehr viel. Ich habe ein, zwei Hörerhinweise gekriegt, dass ja nachdem von Henning Beck das rausgekommen ist. Henning Beck hat ja gesagt, Amerikaner haben das vollkommen im Griff. Das ganze Thema KI, der Zug ist durch. Eine Woche später kam DeepSeek raus und hoppla, die ganze Welt ist auf ganz neue Füße wieder gestellt dazu. Und es geht offensichtlich auch noch ganz anders, als die Amerikaner das gemacht haben. Ich bin mal gespannt, was sich in der Wasserwirtschaft, in den Anwendungen da noch so vieles tun wird. Wird sicherlich gerade von dir demnächst auch noch vieles dazu hören. Wenn du meine Abschlussfrage, die vor Augen hast, das ist immer so die Frage, was ist dieses Jahr vielleicht noch? Also was würdest du gerne dieses Jahr noch als Frage glasklar beantwortet haben? Was wäre das für dich für eine?
Ja, wird's.
Muss nicht fachlich sein, kann aber natürlich.
ja. Wir nehmen jetzt irgendwie auf, ziemlich unmittelbar irgendwie vor der Bundestagswahl. Es ist wird von großer Bedeutung sein, welche Koalition wir dann im Nachgang haben. Das wird natürlich auch wesentlich Auswirkungen haben auf die Frage, wie prioritär wird das Thema Energiewende weiter vorangetrieben. Ich glaube, dass wir einfach als Wasserentsorger hier tolle Möglichkeiten haben, das Thema Energiewende tatsächlich irgendwie zu begleiten. Und ja, gerade diese Möglichkeiten über KI-Prognosen hier das diesen Weg mitzugehen, das würde mich einfach sehr, sehr freuen. Insofern hoffe ich, dass durch die Bundestagswahl wir da jetzt keine zu starken Verzögerungen auf diesem Weg haben, sondern den eben als Wasser- und Abwasserwirtschaft weiter mit begleiten können. Das wäre das, was ich in diesem Jahr gerne glasklar beantwortet.
Ja, das werden wir ja zum Glück wahrscheinlich schon relativ bald beantwortet haben. Lieber Marc, ich danke dir für das interessante Gespräch.
Sehr gerne, ich danke dir auch.
Das war Glasklar, der Politikpodcast der Gelsenwasser AG. Rund um Wasser, Energie, Klima und Digitalisierung. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge von Glasklar.